Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Mai 2021.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, mit Christiane Ostermeier
und Luna Hakim.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem:
Mit Fingerspitzengefühl, Ausbildung für Frauen mit Händchen, mit den Händen spielend lesen, neues Tastbuch erschienen, mit Spaß beim Sport, virtuelles Sportprojekt mit dem LSB für alle.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Blinde sehen mehr. So heißt es auf der Internetseite von Discovering Hands. Was Sie vielleicht stutzen lässt, ist ganz einfach zu erklären. Discovering Hands setzt auf das meist sehr viel größere Fingerspitzengefühl blinder und stark sehbehinderter Frauen. Diese können die weibliche Brust damit extrem sensibel abtasten und so mögliche Veränderungen im Gewebe erfüllen. 70.000 Frauen erkranken alljährlich in Deutschland an Brustkrebs. Die bösartige Erkrankung ist auch eine der häufigsten Todesursachen bei Frauen. Einen möglichen Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium zu erkennen, ermöglicht ein erfolgreiches Behandeln und erhöht so die Überlebenschancen der Frauen. Für blinde oder stark sehbehinderte Frauen kann dies ein sehr geeignetes Arbeitsgebiet sein, da sie oft die nötige Sensibilität der Hände bereits mitbringen. Und genau hier setzt Discovering Hands an. Für ihre Tätigkeit werden die medizinisch-taktilen Untersucherinnen, kurz MTUs, eigens und speziell ausgebildet. Derzeit bietet das Sozialunternehmen mit inklusivem Anspruch wieder Ausbildungen an. Wir haben daher bei Discovering Hands einmal nachgefragt und sprachen mit Angela Höppner. Sie ist zuständig für die Ausbildungsberatung und arbeitet auch als Trainerin.
Frau Höppner, was ganz genau macht eigentlich eine medizinische Tastuntersucherin?
Eine medizinisch-taktile Untersucherin, das ist der richtige Begriff, MTU. Was tut die in ihrem Alltag? Das Tätigkeitsfeld setzt sich so zusammen, dass sie mit den Patientinnen ein Anamnesegespräch führt, wenn die zum ersten Mal zu einer Brustuntersuchung kommen. Da werden ganz allgemeine Fragen zum Gesundheitszustand gefragt, aber natürlich auch im Hinblick auf die Brustgesundheit. Im Anschluss wird sie dann eine 30- bis 60-minütige Gewebsuntersuchung vornehmen, also die komplette Brust abtasten. Dazu gehören auch die umgebenden Lymphknoten. Diese Untersuchung ist sehr genau und um diese Untersuchung gut vornehmen zu können, wird die MTU zunächst mit den sogenannten Dokumentations- und Orientierungsstreifen, das sind haptisch markierte Klebestreifen, die Brust der Patientin bekleben, um sich in Zonen einzuteilen, damit sie wirklich Zone für Zone das Brustgewebe durchtasten kann, auch in unterschiedlichen Gewebsschichten, und im Anschluss wird sie dann die Dokumentation ihrer Untersuchung vornehmen, also mit dem PC, und wird dann diesen Befund an die Ärztin oder den Arzt in der Praxis, in der die MTU tätig ist, weitergeben. Das heißt, die MTU arbeitet immer unter der Verantwortung einer Ärztin oder eines Arztes und wird mit ihr gemeinsam auf Augenhöhe weitere diagnostische Maßnahmen besprechen, wenn die nötig sein sollen. Das kann dann natürlich nur der Arzt oder die Ärztin entscheiden. Das heißt, wenn es einen Befund gegeben hat, wenn die MTU etwas ertastet hat.
Nun sagt man ja, das Fingerspitzengefühl von insbesondere geburtsblinden Menschen sei legendär. Man kann sich das vorstellen, wer mit den Händen liest, der muss schon sensibel sein mit den Fingerspitzen. Ist das tatsächlich so, dass auch die feinsten Gewebeveränderungen, wenn sie denn überhaupt da sind, schon ertastbar sind?
Also es ist mittlerweile durch eine wissenschaftliche Studie auch abgesichert, dass die MTU tatsächlich noch kleinere Gewebeveränderungen ertasten können als ein sehender Arzt oder eine sehende Ärztin.
Gemeinsam mit der Mammographie ist ja die taktile Untersuchung wirklich etwas, was dann auch Sicherheit geben mag. Können Sie das in etwa gegeneinander stellen, Mammographie und Taktilographie? Inwieweit stehen diese Sachen ergänzend oder vielleicht alternativ?
Der Gedanke hinter der taktilen Brustuntersuchung ist einfach, eine zusätzliche Möglichkeit anbieten zu können, um die Brustkrebsfrüherkennung zu erweitern. Es soll also keinen Ersatz darstellen. Ja? Die Mammographie wird allerdings für Frauen über 50 angeboten und auch nur in einem Abstand von 2 Jahren von den Krankenkassen finanziert. Und wie wir alle wissen, gibt es aber auch schon viel jüngere Frauen, die an Brustkrebs erkranken. Die Zahlen in Deutschland sind alarmierend. Es ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen weltweit und die Heilungschancen sind sehr viel höher, je früher eine Gewebsveränderung entdeckt wird. Und um eine engmaschigere Möglichkeit zu haben, gab es eben diese Idee der Tastuntersuchung und die eben auch ausführlicher zu machen, als dass ein Frauenarzt oder eine Frauenärztin in der Routineuntersuchung leisten kann. Das heißt, wir können also die taktile Brustuntersuchung auch für jüngere Frauen anbieten und wir können durch die erhöhte Frequenz eine größere Sicherheit herstellen. Und zudem ist es eben eine gerätefreie Untersuchung, die von den Patientinnen sehr gern angenommen wird, weil sie eben im Vergleich zur Mammographie natürlich keine Belastung mit Röntgenstrahlen mit sich bringt und auch von den Patientinnen als sehr angenehm empfunden wird. Und von daher nehmen Patientinnen diese Möglichkeit, sich von den sensiblen Händen einer MTU untersuchen zu lassen, auch sehr gern an.
Es gab ja die Vorurteile, dass derlei nur etwas für Selbstzahlerinnen ist. Mit diesem Vorurteil können Sie aufräumen.
Also wir sind ja schon seit 10 Jahren jetzt auch am Markt mit der taktilen Brustuntersuchung und wir haben mittlerweile 28 gesetzliche Krankenkassen, die diese Leistung übernehmen. Und das hat ganz sicher auch damit zu tun, dass wir diese wissenschaftlich abgesicherte Methode durch Studien haben auch bestätigen lassen. Und die privaten Krankenkassen übernehmen diese Leistung auch komplett.
Blinde und stark sehbehinderte Menschen gelten ja als besonders sensibel in den Fingerspitzen. Das heißt also, sie scheinen besonders geeignet für eine Ausbildung zu sein, als MTU zu arbeiten. An wen richtet sich jetzt Ihr derzeitiges Ausbildungsangebot?
Wir sind in ganz Deutschland auf der Suche nach interessierten Bewerberinnen. Man kann fast sagen, jeglichen Alters. Wir bieten diese Weiterbildung an. Gern Frauen, die auch schon einen Beruf erlernt haben. Es ist eben bisher noch keine staatlich anerkannte Ausbildung, aber auch das verfolgen wir und sind da guter Dinge, dass wir auch das bald anbieten können. Sie können sich bewerben, wenn Sie eine Berufsausbildung bereits absolviert haben. Es ist aber auch nicht unbedingt ein Muss. Wir führen regelmäßig auch Eignungserprobungen durch, indem wir individuell auch feststellen können, ob jemand für die Ausbildung geeignet ist oder nicht. Also das eine ist die berufliche Vorerfahrung, die gewünscht ist, die aber nicht unbedingt erforderlich ist. Wichtig ist eine gewisse persönliche Reife, Kommunikationsfähigkeit, dass man ein offenes Wesen hat, dass man eben auch mit den Patientinnen gut umgehen kann. Und auch medizinisches Fachwissen ist nicht unbedingt erforderlich. Man sollte schon ein Interesse an medizinischen Themen mitbringen. Und das Wichtigste ist natürlich Feinfühligkeit in den Fingern, das Fingerspitzengefühl. Und das kann man auch in der Eignungserprobung mit gewissen Übungen feststellen. Es ist natürlich so, dass blinde oder stark sehbehinderte Menschen allein schon durch das Erlernen des Lesens der Brailleschrift da einen Vorteil haben könnten. Das muss aber nicht unbedingt sein. Das ist nicht die Voraussetzung, dass man schon Brailleschrift lesen kann. Oftmals durch das Wegfallen eines Sinns ist es so, dass im Gehirn Umbauprozesse stattfinden, sodass ein anderer Sinn geschärft ist. Und das ist eben bei blinden und sehbehinderten Menschen oft der Hörsinn, aber auch der Tastsinn. Und das stellen wir eben dann in unserer Eignungserprobung auch fest. Und wenn das alles zusammenkommt, gemeinsam noch mit PC-Kenntnissen, freuen wir uns. Und jede Frau, die sich da bewirbt, kann entweder über eine berufliche Reha-Maßnahme an unserer Weiterbildung teilnehmen. Wenn aber eine Bewerberin geeignet ist und keinen Anspruch hat auf eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme, kann sie von uns auch ein Stipendium für diese Weiterbildung erhalten.
Gibt es eine Bedingung, dass Sie sagen, also so und so viel Sehbehinderung bis Blindheit wäre wünschenswert, förderlich oder Bedingung?
Ich habe gesprochen von starker Sehbehinderung, die hat einen 5% Visus. Wenn das insgesamt etwas mehr ist, ist das für unsere Seite in Ordnung. Wichtig ist, dass der Tastsinn gut ausgeprägt ist. Der wird natürlich auch in der Ausbildungsphase noch weiter geschärft, aber das ist eben eine wichtige Voraussetzung. Es kommt natürlich auch ein bisschen mit drauf an, inwiefern die Schwerbehinderung nachgewiesen werden kann.
Was kostet eine Ausbildung zur MTU? Wo findet sie statt und wie lange dauert sie?
Zu den Kosten, das kommt ganz darauf an, ob ein Reha-Kostenträger diese Kosten übernimmt. Die Kosten variieren da auch geringfügig von Jahr zu Jahr und von Ausbildungsort zu Ausbildungsort. Momentan sind wir mit den Reha-geförderten Kursen am BBS in Nürnberg vertreten. Dort beginnt im September der nächste Kurs und in Berlin an der Discovering Hands Akademie in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Bildungsträger SFZ Chemnitz. Die haben einen Sitz auch hier in Berlin, das Sehförderzentrum Berlin. Und auch hier beginnt ein Kurs im Spätsommer, Herbst. Was die Stipendien angeht, haben wir einen Kursstart hier in Berlin geplant, im Juni oder Juli diesen Jahres. Und dafür wünschen wir uns natürlich jetzt noch Bewerberinnen. Also in allen drei Kursen gibt es noch Platz. Vielleicht noch kurz zum Unterschied dieser Kurse. Die stipendiengeförderten Kurse laufen über 10 Monate. Die haben einen Wechsel zwischen Präsenzunterricht hier in Berlin an der Discovering Hands Akademie und einem E-Learning von zu Hause aus. Also sie benutzen dann als Teilnehmerin eine Lernplattform. Sie sind da täglich auch im Live-Unterricht mit ihren anderen Kursteilnehmerinnen und den Trainerinnen verbunden, können das aber eben von zu Hause aus machen. Das heißt, die Einteilung der Unterrichtszeiten ist immer im zweiwöchigen Wechsel. Sie haben anfangs eine 5-wöchige Phase der Anwesenheit hier in Berlin und danach gehen sie in den 2-wöchigen Wechsel. Damit aber auch hier die praktische Arbeit, das Erlernen dieser Tastuntersuchung nicht zu kurz kommt, haben wir hier einen Monat länger eingeplant für diese erste Ausbildungsphase. Die zweite Ausbildungsphase ist dann in jeder der Ausbildungsmöglichkeiten Praktikumsphase. Die beträgt noch einmal 3 Monate. Aber zurück zu den Reha-finanzierten Kursen. Da ist also die erste Ausbildungsphase, also der Unterricht, auf 6 Monate angelegt. Und hier ist eine komplette Präsenz vonnöten. Da haben wir einmal in Süddeutschland in Nürnberg am BBS die Möglichkeit, diese Theoriephase zu besuchen oder eben in Berlin an der Discovering Hands Akademie. Reha-Kurs heißt also 6 Monate Präsenz, Stipendienkurs heißt 7 Monate Unterrichtsphase im Wechsel in Anwesenheit. Nur in Berlin möglich und die restliche Zeit zu Hause. Wir haben eben festgestellt, dass das oft zum Beispiel auch für junge Mütter interessant ist, die eben nicht für ein halbes Jahr oder für 7 Monate komplett von zu Hause weg sein möchten. Wir hatten sogar auch schon Kursteilnehmerinnen, die dann auch in den Reha-Kursen ihre Kindergartenkinder mitbringen konnten. Und wir konnten die erfolgreich dann auch, was in Berlin gar nicht so einfach ist, in einer Kita unterbringen, sodass auch das möglich ist. Wir versuchen wirklich von allen Seiten dann da auch zu unterstützen, dass wenn es eine junge Frau gibt, die eben auch familiär eingebunden ist, trotzdem sich den Wunsch erfüllen kann, diese Ausbildung zu machen, um eben dann auch berufstätig werden zu können.
Ja, nehmen wir doch mal ein Beispiel, vielleicht in Niedersachsen. Eine Frau, die sehr stark sehbehindert oder blind ist, vielleicht ein Kind hat und in Rothenburg an der Wümme wohnt. Was könnte die machen? Wie könnte die dann in Berlin an einem derartigen Kurs teilnehmen, wenn ja da auch eine Präsenzpflicht gilt?
Also das kommt eben erstmal drauf an, hat sie eine Reha-Finanzierung oder kommt sie in den Stipendienkurs? Da ist immer einiges im Vorfeld zu klären. Sie könnte dann mit ihrem Kind, wenn sie sich jetzt zum Beispiel für den Ausbildungsort Berlin entscheiden sollte, wir sind hier mit der Akademie im Hotel Mitmensch untergebracht, das ist in Berlin-Karlshorst und dort gibt es eben auch Zimmer, die entsprechend eingerichtet sind, dass man da auch gut mit einem Kind unterkommen kann, das ist überhaupt kein Problem, auch was die Verpflegung angeht. Und dann müsste man eben schauen, dass man über das Jugendamt die Mitteilung bekommt, wo dann Kindergartenplätze vorhanden sind. In den Fällen, die wir bisher hatten, hat es geklappt, toi, toi, toi. Ansonsten, wenn man im Stipendienkurs teilnimmt, hat man diesen Wechsel. Dann ist es natürlich schon wichtig, dass man auch zu Hause die Möglichkeit einer Kinderbetreuung hat. Denn ein Kind dann im zweiwöchigen Rhythmus dort in die Kita zu schicken und dann wieder in der Anwesenheit, das ist natürlich etwas anderes. Da muss man eben schauen, wie man das organisiert bekommt. Aber es ist im Allgemeinen eben so, dass wenn eine Frau im Stipendienkurs teilnimmt und sie am Heimatort da Unterstützung hat, dass sie auch mal 2 Wochen zwischendurch nicht da ist oder wie am Anfang eben in diesen 5 Wochen, dass das abgedeckt werden kann. Oder wenn die Kinder schon in die Schule gehen, sind die ja auch schon etwas selbstständiger. Es kommt natürlich immer auf das Alter an. Zumindest während dieser Phase der Abwesenheit von zu Hause versuchen wir natürlich da auch eine Vereinbarkeit von Familie und Bildung herzustellen. Also auch da sind wir Sozialunternehmen.
Inhalt der Ausbildung. Was ganz genau bekommen die Frauen in der Ausbildung mit?
Das Wichtigste ist eben das Erlernen dieser speziell von Discovering Hands definierten taktilen Brustuntersuchung. Das nennt sich Taktilographie oder taktile Brustuntersuchung, kurz TBU, dass man wirklich auch praktisch zunächst an Modellen, Torsen übt, diese Dokumentationsstreifen aufzubringen, ja, mit welcher Fingertechnik kann ich abmessen, dass diese Streifen parallel geklebt sind, damit immer wieder auch die gleichen Untersuchungszonen hergestellt werden können. Dann gehört natürlich auch dazu, die Tastfähigkeit weiter zu trainieren. Wir verstecken dann als Trainerin manchmal so aus bestimmten Materialien geformte Raumforderungen unter Tastmatten. Das sind so Silikonmatten, sodass man eben auch üben kann, bestimmte Formen zu erfühlen und zu erkennen. Zudem natürlich den MTU-Walzer. Wir nennen das liebevoll so. Das ist die Fingersatztechnik. Man muss sich vorstellen, dass die MTU tatsächlich über die Brust eine Art Tanz macht. Also sie setzt immer einen Finger neben den anderen, um wirklich Zentimeter für Zentimeter dort das Brustgewebe zu durchmustern. Das ist natürlich auch eine der wichtigsten Inhalte der Ausbildung, dass sie diese Fingersatztechnik erlernt. Aber theoretisches Wissen ist natürlich als Unterbau da total wichtig. Sie soll ja ihre Patientin auch zum Thema Brustgesundheit beraten können. Sie soll wirklich da sehr professionell auftreten können. Deswegen ist eben auch das Wissen zum Aufbau und der Funktion der Brust ein wichtiger Lehrinhalt, wie auch Erkrankungen und natürlich auch Grundkenntnisse zu den diagnostischen und therapeutischen Methoden, die sich ja auch immer weiterentwickeln.
Wie bringen Sie denn den Tastuntersucherinnen bei, auf welche Gewebeveränderungen sie zu achten haben? Das muss man ja irgendwie üben, was ganz genau das dann ist und wie das sich anfühlt.
Also wichtig ist einmal natürlich, die theoretischen Grundlagen dafür zu haben. Und dann ist es auch Teil der Ausbildung, in ein Klinikpraktikum zu gehen. In einem Klinikpraktikum haben die angehenden MTU die Möglichkeit, Untersuchungen durchzuführen bei Patientinnen, die einen Befund entweder schon mal hatten oder wieder haben, sodass sie eben wirklich dort die Chance haben, das erfüllen zu können. Deswegen ist auch dieses Klinikpraktikum sehr wichtig.
Welche Aussichten für ein Tätigkeitsfeld, welche Berufschancen bieten sich denn Frauen, wenn sie denn fertig sind mit ihrer Ausbildung zur medizinisch-taktilen Untersucherin?
Also der große Vorteil bei uns ist ja, dass jede Frau, die in die Weiterbildung kommt, tatsächlich auch die Garantie hat auf eine anschließende Festanstellung. Das heißt, sobald die Eignung festgestellt ist, durchläuft sie die Weiterbildung und ist dann im Anschluss in Frauenarztpraxen tätig, schon während des Praktikums. Und in den allermeisten Fällen werden diese Praktikumsstellen auch zum zukünftigen Arbeitsplatz. Ich rede in der Mehrzahl, weil die MTU meist nicht nur in einer Facharztpraxis dann tätig ist, sondern meistens in zwei oder drei. Das heißt, sie hat feste Tage, wo sie dann in der Frauenarztpraxis diese Untersuchungen durchführt und anbietet. Das ist hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass die Facharztpraxen manchmal nicht einen extra Raum, denn die MTU arbeitet ja eigenständig in einem eigenen Raum, zur Verfügung hat. Dieser Raum wird oft auch von den Hebammen mitgenutzt. Und zudem hat sie so auch die Möglichkeit, in verschiedenen Praxen diese Untersuchungsart anzubieten. Die Terminierung wird dann über die Rezeption übernommen und die MTU ist wohnortnah in einigen Facharztpraxen untergebracht. Angestellt ist sie jedoch bei Discovering Hands. Also Discovering Hands sorgt dafür, dass über unsere Außendienstmitarbeiter, sobald eine Frau zu uns in die Weiterbildung kommt, diese Facharztpraxen im Wohnbereich dieser angehenden MTU gefunden werden, wo sie erstmal eben ihr Praktikum absolvieren kann und dann im besten Fall, wenn alles stimmt, auch ihre Einsatzorte als festangestellte MTU bei Discovering Hands in diesen Frauenarztpraxen durchführt.
Und Sie sagen, dass der Bedarf an MTUs weiterhin hoch ist.
Richtig. Wir sind deutschlandweit mit den jetzt abschließenden Ausbildungen schon bei über 50 MTUs, die im Einsatz sind. Und die sorgen natürlich auch dafür, dass das Interesse und die Bekanntheit auch sich immer weiter entwickelt und auch die Krankenkassen immer mehr das annehmen und sehen, was für eine sinnvolle Erweiterung das in der Brustkrebsfrüherkennung ist. Dementsprechend sind wir da weiterhin auf der Suche nach interessierten Frauen, die diese Weiterbildung durchlaufen möchten und später in Festanstellung als MTU tätig werden möchten, damit wir das flächendeckend in Deutschland auch anbieten können. Wir sind schon ganz gut verortet, aber wir wünschen uns, dass das Netz natürlich noch dichter wird.
Wohl auch für Niedersachsen, glaube ich, denn da sind wohl aus Ihrer Sicht noch einige weiße Flecken.
Sehr gerne suchen wir auch im Raum Hannover oder auch in ganz Niedersachsen. Es gibt auch Möglichkeiten, dass wir nicht nur in Frauenarztpraxen tätig sind, sondern wir haben MTUs auch in Firmen, zum Beispiel beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Es gibt immer mehr Firmen, die auf diesem Weg etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun möchten. Und die haben auch diese taktile Brustuntersuchung für sich entdeckt. Und da gibt es ganz speziell jetzt im Raum Hannover einige Firmen, die da interessiert sind. Und da würden wir uns wünschen, dass wir da noch Unterstützung von MTUs finden, die das dann auch umsetzen können.
Wie sieht das nachgefragt kurz mit Hamburg und Bremen aus?
In Hamburg sind wir vertreten. Wir suchen, wie gesagt, auch im Norden Deutschlands. Also auch Bremen und Hamburg sind uns willkommen.
Frau Höppner, das BVN-Radio dankt für das Gespräch.
Alles zur Früherkennung möglicher Gewebeveränderungen der weiblichen Brust mit Fingerspitzengefühl erfahren Sie bei Discovering Hands. Auf der Internetseite finden Sie auch einen Praxisfinder für Ihre Region. Mehr Infos über die Ausbildung zu medizinisch-taktilen Untersucherinnen erhalten Sie ebenfalls bei Discovering Hands. Wiesenstraße 35 in 45473 Mülheim an der Ruhr. Telefon plus 49 oder 0208 3099 6180 und natürlich auch im Internet unter www.discovering-hands.de. Mehr Infos gibt's auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen sowie seinen Regionalverein bei Ihnen vor Ort.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Bücher sind zum Lesen da. Doch wer nun nicht sehen kann, hat es vielleicht in den Fingerspitzen. Klar, Punktschrift, werden Eingeweihte sagen. Und Bilderbücher werden zu Tastbüchern. Darüber und über Carlas größter Wunsch, das neue Tastbuch für Kinder zum Berühren und Hören, sprach Rainer Delgado, der Jugendreferent des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV, mit ihrem BVN-Radio.
Herr Delgado, Sie haben vom DBSV ein neues Tastbuch herausgebracht. Was ist denn das ganz Besondere daran?
Ja, wir geben ja schon seit fast 10 Jahren Tastbücher heraus und wir nennen die Tast- und Aktionsbücher. Also das sind Bücher, die sich vor allem an blinde Kinder richten, auch Sehbehinderte. Sie sind aber auch für Sehende interessant und vor allem kann man da eben etwas tasten. Natürlich die Brailleschrift, also man kann den Text mit den Fingern lesen. Es gibt natürlich auch normale Schrift und dann gibt es tastbare Dinge in den Büchern und wir haben so ein paar Prinzipien, die wir versuchen bei diesen Büchern immer umzusetzen. Zum Beispiel, dass die Sachen möglichst dreidimensional sind, dass sie aus verschiedenen Materialien sind und möglichst materialgetreu und dass man mit den Büchern auch etwas machen kann, also dass sie interaktiv sind, dass man was bewegen kann, was austauschen, was zuordnen, was irgendwo durchstecken oder so.
Das Besondere bei diesem Buch ist allerdings, dass mit einem ganz bestimmten Stift da auch was zu hören ist.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt eine Neuerung, das haben wir vorher noch nie gemacht. Das ist der Bookie-Stift, das schreibt man B-O-O-K-I-I, vom Tesla Verlag. Viele werden den wahrscheinlich durch die Was-ist-was-Bücher kennen. Und man berührt also mit dem Stift bestimmte Symbole in dem Buch, die natürlich auch tastbar zu finden sind, und bekommt dann Sachen vorgespielt. Also einmal der gesamte Text des Buches, den kann man sich auch vorlesen lassen. Das Buch heißt ja Carlas größter Wunsch. Carla wird 3 Jahre alt und dann kommen die Gäste und bringen ihr Geschenke. Und die Gäste erklären dann zu den Geschenken, die sie mitbringen, immer noch was. Und das kann man sich dann von dem Stift vorlesen lassen auch.
Dieser Stift ist nicht in dem Lieferumfang des Buches enthalten. Es ist also wichtig, dass man so einen Stift vorher schon erworben hat. Wo bekommt man den? Wie bekommt man den? Wie teuer ist der?
Den genauen Preis weiß ich jetzt gar nicht, um die 35 Euro. Und den gibt es eben im normalen Buchhandel. Und damit funktionieren dann eben auch alle anderen Bücher, die für diesen Stift gedacht sind. Also vor allem vom Tesla Verlag. Es gibt aber auch andere Verlage, die dieses System benutzen. Und was auch noch interessant ist, man kann auch Etiketten kaufen zu diesem Stift, die man dann aufklebt und kann dann dazu sich selber Sprachaufnahmen machen. Also es gibt ja solche Stifte speziell für blinde Menschen, um sich Dinge zu Hause zu markieren, seine Gewürze oder seine Ordner oder was auch immer. Und das geht mit diesem Stift auch. Und wir bieten den selber nicht an, weil wir müssen ja dann auch Gewährleistungen übernehmen und deswegen ja, sollen die Leute den einfach im normalen Handel kaufen.
Das Buch ist gedacht für Kinder ab 3 Jahren. Meinen Sie, dass die Kinder da vom Tasterlebnis schon so viel profitieren können, wenn sie denn blind sind oder auch mit dem Stift klarkommen? Auf der anderen Seite, dass es dennoch eine Zeit lang hält.
Das ist bei blinden Kindern immer so eine Sache. Also die sind in ihrer Entwicklung doch individuell sehr unterschiedlich weit. Und es gibt wahrscheinlich auch noch 8-jährige Kinder, die mit dem Buch ganz gut was anfangen können. Und vielleicht auch 4-jährige, für die es dann schon langweilig ist. Und wie gesagt, Carla wird 3 Jahre alt, sie bekommt Geschenke. Das erste ist ein Spielzeugauto und das ist dann auch als solches in dem Buch drin. Das ist mit Klett befestigt und auch nochmal mit einer Schnur und man kann dann mit dem Auto wirklich auch rumfahren, also zumindest um das Buch herum. Dann gibt es eine Muschel in einem Kästchen. Das Kästchen kann man aufmachen, die Muschel richtig rausnehmen und sich dann eben auch so mit dem Thema Meer und Muscheln und Lebewesen im Meer beschäftigen. Dann gibt es die hölzerne Silhouette eines Vogelhauses und Vogelfedern und auch da kann man dann überlegen, also wofür braucht man so einen Nistkasten, welche Vögel gehen da rein. Man könnte dann auch selber einen kaufen oder nachbauen. Das heißt, dieses Buch kann die Kinder und Eltern dabei begleiten, so Dinge in der Welt auch näher kennenzulernen und zu erforschen. Da kann man schon lange Zeit auch mit Spaß haben oder immer wieder neue interessante Sachen entdecken.
Wollen Sie denn noch etwas sagen zur Autorin?
Die Autorin Anja Kuipers ist aus Nordrhein-Westfalen, fast an der belgischen Grenze, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die macht auch so Lese- und Bücherprojekte mit sehenden Kindern und hatte wohl dann auch mal ein Projekt, wo es um Blindenschrift ging. Und wir haben in unserem Projekt ein Buch für jeden Tag, das von der Escala-Initiative gefördert wird, ein Buchwettbewerb ausgeschrieben, den Haptibook-Wettbewerb. Und da hatten wir 15 Einreichungen und wollten also das Gewinnerbuch in Serie auch produzieren. Und das ist das Gewinnerbuch. Wir haben aber auch dann uns entschieden, noch zwei weitere Bücher aus diesen Einreichungen auch noch zu produzieren. Und eins ist auch schon fertig, die kleine Nacktschnecke. Ja, mit der Frau Kuipers haben wir jetzt auch bei der Produktion und auch bei der Erstellung dieser Audiodateien eng zusammengearbeitet. Sie hat das eigentlich organisiert, diese ganzen Aufsprachen. Oma und Opa, die zu Besuch kommen, werden eben auch von älteren Leuten gesprochen. Und dann kommt der Freund Noah, das ist eben auch ein Junge, der das spricht und so weiter.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich auch schon mal mit dem Buch beschäftigt haben. Wie war das dann für Sie?
Ich habe das kennengelernt als Einreichung zum Wettbewerb und eben auch mit entschieden, dass es das Siegerbuch wird. Und dann haben wir eben gemeinsam überlegt, wie können wir das in der Herstellung auch tatsächlich umsetzen. Deswegen ist das für mich gar nicht so einfach jetzt zu sagen, wie wäre das jetzt für mich, wenn ich das neu in der Hand hätte. Ich bin überzeugt, dass das ein schönes und spannendes Buch ist.
Das BVN-Radio dankt für das Gespräch, Herr Delgado.
Carlas größter Wunsch, das neue Tastbuch für Kinder. Zum Berühren und Hören. Mit 22 Seiten, mit Schwarz- und Breitschrift, gibt es zum Preis von 50 Euro Schutzgebühr beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Infos unter 030 28 53 870 oder unter bestellungen@dbsv.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Christo umhüllte den Reichstag. Die Menschen im Deutschen Taubblindenwerk und vielleicht Sie umstricken die Säulen der Staatsoper zu Hannover. Jan Bombing for Deaf Blind Awareness heißt das Projekt. Geplant ist es für Ende Juni und es soll bestrickend sein und das Augenmerk auf die Lage hörsehbehinderter Menschen richten. Volker Biewald ist Geschäftsführer beim Deutschen Taubblindenwerk in Hannover und hat mit ihrem BVN-Radio gesprochen.
Herr Biewald, die Idee Yarnbombing for Deafblind Awareness, also eine Garnbombe zu werfen, vielleicht direkt auch die Welt zu bestricken, um auf die Lage taubblinder Menschen aufmerksam zu machen. Wer hat diese tolle Idee gehabt? Woher kommt sie denn?
Yarnbombing ist eine Idee vom Taubblindenweltverband Deafblind International. Wir haben davon erfahren, dass es mehrere Tage im Juni geben soll, die das Bewusstsein für Taubblindheit bei den Menschen wecken soll. Und das fanden wir einen guten Weg und haben uns dann dafür beworben und sind jetzt dabei. International, auf der ganzen Welt gibt es Aktionen dieser Art.
Ein taktiles Kunstprojekt, denn das soll ja entstehen, ist ja wie geschaffen, um auf die besondere Welt taubblinder Menschen hinzuweisen. Worum geht es genau in Hannover bei den Projekttagen Ende Juni?
Wir erleben immer wieder, dass das Thema Taubblindheit in Deutschland kaum eine Rolle spielt. Viele Menschen können gar nichts damit anfangen, wenn wir sagen, dass wir mit taubblinden Menschen arbeiten. Deshalb wollen wir in der City in Hannover Tage gestalten, wo Menschen begreifen können, was bedeutet es, taubblind zu sein? Was bedeutet es, nicht hören und nicht sehen zu können und doch sehr isoliert sich in der Welt zu bewegen? Und deshalb haben wir drei Tage, 23., 24. und 25. Juni 2021 vor der Oper in Hannover Aktionstage geplant.
Was ganz genau wird denn dort dann bestrickt?
Wir sind schon fleißig dabei. Viele Kolleginnen und Kollegen unterstützen uns und es werden Strickquadrate angefertigt, 20 mal 20 Zentimeter, die dann aneinander genäht werden und wir werden die Säulen der Oper in Hannover umstricken. Wir hoffen natürlich, dass wir diese Aktion so durchführen können aufgrund der Pandemielage. Aber wenn es denn stattfinden wird, dann sollte es auch Aufmerksamkeit bringen in der Öffentlichkeitsarbeit. Natürlich werden Menschen kommen und fragen, was machen Sie denn hier eigentlich? Und dann können wir über das Thema Taubblindheit informieren. Begleitet wird das Ganze natürlich noch durch verschiedene Aktionen. Wir sind gerade dabei, mit Musikern zu sprechen. Und zwar möchten wir gerne an einem Tag Alphörner dort vor Ort haben, weil das ein Instrument ist, was taubblinde Menschen natürlich spüren können. Und über solche Aktionen werden wir das Thema Taubblindheit breit streuen können.
Wie bringt sich das Taubblindenwerk in Hannover, und es gibt ja auch noch einen weiteren Standort in Fischbeck, wie bringt sich das Taubblindenwerk ein mit den taubblinden Menschen, die dort arbeiten und wohnen? Wie unterstützen Sie selbst diese Aktion? Welche jungen und älteren Menschen, aber auch Mitarbeitenden dort bei Ihnen sind mit dabei?
Verschiedene Bereiche sind dabei. Wir sind ja nicht nur ein Teil dieser Aktion, sondern wir gestalten die Aktion. Und wir werden zum Beispiel eine Trommelgruppe dort auftreten lassen von taubblinden und wesentlich hörsehbehinderten jungen Menschen. Wir werden einen Infostand haben. Wir werden überhaupt das Thema Taubblindheit in den Fokus bringen und auch welche Möglichkeiten natürlich das Deutsche Taubblindenwerk bietet, um diesen Personenkreis zu unterstützen, um diesen Personenkreis zu fördern und zu beraten.
Und Sie stricken auch schon alle eifrig?
Ja, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch Angehörige und Bekannte. Es wurde breit gestreut. Wir sind ja auch in den sozialen Medien jetzt gut vertreten. Auf Instagram und auch Twitter wird darüber informiert, was wir vorhaben, auch über Facebook. Wir haben extra dafür natürlich das Thema Social Media in den Fokus gebracht hier in DTW. Und wir bekommen sehr, sehr viele Strickquadrate. Aber wir freuen uns auch, wenn noch Hörer da etwas beitragen wollen und können gerne bei uns Wolle abgeben oder aber auch fertig gestrickte Quadrate, damit wir auch so viel Säulen wie möglich einstricken können vor der Oper.
Nun ist die Oper in Hannover ein sehr, sehr renommierter Bau, klassizistisch von Laves, in Sandstein gehalten, die Säulen. Damit ist es natürlich sehr, sehr schön, taktil, fühlbar und sehr bunt, der Oper ein ganz neues Aussehen zu geben in diesen 3 Tagen. Wie haben Sie es denn geschafft? Die Staatsoper zu Hannover ist ja ein sehr prominenter Partner, mitten in der Innenstadt von Hannover zu gewinnen. Wie kam es dazu?
Ja, über den direkten Kontakt. Wir haben wirklich da angefragt und die Oper war sehr interessiert, hat davon gehört und wir haben uns inzwischen auch besucht, weil sie für die Zukunft sich auch inklusive Projekte vorstellen könnten. Und darüber sind wir natürlich sehr froh, einen so prominenten Partner an unserer Seite zu wissen. Die Anfrage war natürlich erstmal zwangsläufig, da wir ja die Genehmigung brauchten, die Staatsoper zum Teil einzuweben. Und darüber ist dann ein sehr konstruktiver Kontakt entstanden.
Welche anderen Partner haben Sie denn vielleicht noch gewinnen können? Es gibt ja zum Beispiel vielleicht auch die Stadt Hannover, die Interesse haben könnte, das mit zu unterstützen. Es gibt aber auch Firmen für Wolle oder Handarbeitswarenbedarf. Auch in Hannover, Needlework oder sowas fällt mir dazu ein. Gibt es da auch Kontakte? Wenn ja, welche?
Es gibt weitere Kontakte. Also erstmal unser herzlicher Dank geht an die vielen Wollspender aus der Umgebung. Wir haben eine große Unterstützung erhalten durch die Landfrauen in Fischbeck. Da ist viel vorbereitet worden, es ist Wolle gespendet worden. Und wir hatten auch zu Beginn an die Stadt Hannover gedacht. Unser Oberbürgermeister Belit Onay hat sich entschlossen, die Schirmherrschaft für diese Aktionstage zu übernehmen. Und darüber sind wir sehr dankbar und freuen uns sehr, dass er da beteiligt ist.
Sie haben ja gesagt, Sie würden sich freuen, wenn Menschen da draußen im Lande sich beteiligen, 20 mal 20 Zentimeter Quadrate zu stricken, in vielen, vielen bunten Farben oder auch Wolle zu geben. Das wäre eine Form des Unterstützens und des Mittuns für diese Aktion des Deutschen Taubblindenwerks. Was wollen Sie denn Ende Juni in den Köpfen wie auch in den Herzen der Menschen in der Region Hannover und darüber hinaus bewegt haben? Vielleicht auch ein kleines bisschen mit Blick auf die Zukunft und das bessere Leben von Menschen mit Taubblindheit.
Wir wollen Bewusstsein schärfen, dass es Menschen gibt, die taubblind sind, dass es bewusst wird, in welcher isolierten Welt diese Menschen ohne unsere Hilfe leben würden. Und wir sind ja auch dabei, zum Beispiel ambulant betreute Wohnmöglichkeiten zu schaffen für taubblinde Menschen. Wir haben Klienten, die wir ambulant betreuen durch unseren Fachdienst. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass Menschen überhaupt wissen, dass es Menschen gibt, die taubblind sind, die hörsehbehindert sind und dass die Gesellschaft aufmerksam wird und auch hilfsbereit ist. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil. Und auch, um vielleicht zu erreichen, dass Menschen, die hörsehbehindert sind oder die von Taubblindheit bedroht sind, da gibt es ja wirklich eine große Anzahl von Menschen in Deutschland, dass diese Personen dann auch wissen, wo sie Unterstützung bekommen können, Beratung bekommen können. Oder aber auch taubblindentechnische Grundausbildung wird angeboten. Und das möchten wir über diesen Weg natürlich auch veröffentlichen.
Das BVN Radio dankt für das Gespräch, Herr Biewald.
Volker Biewald, Geschäftsführer beim Deutschen Taubblindenwerk in Hannover. Mehr Infos zum Projekt, die Säulen der Oper zu Hannover zu umstricken, gibt's beim Deutschen Taubblindenwerk in Hannover unter 0511 510080. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich hier informieren. www.taubblindenwerk.de/jahnbombing2021. Strickspenden werden gerne noch bis Ende Mai 2021 angenommen. Einfach per Post schicken oder vorbeibringen. Deutsches Taubblindenwerk Gemeinnützige GmbH, Albert Schweizer Hof 27, 30559 Hannover.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Keine Frage, die Pandemie schlägt auf die Waage. Gut, mindestens beim Team des BVN-Radios hat man da so seine Erfahrung. Wer jetzt lächelt, treibt vielleicht Sport und hält so seinen Körper fit und die Pfunde in Grenzen. Und so dachte man auch beim Landessportbund in Niedersachsen. Ende März boten Übungsleitende aus niedersächsischen Sportvereinen und Einrichtungen dreimal am Tag, vormittags, mittags und nachmittags, ein niederschwelliges Sportangebot an, filmten sich dabei und streamten die Trainingseinheit über die Videoplattform Zoom in die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Ob und wie sich derlei wiederholen lässt und für wen sich sonst noch dieses Angebot lohnt, darüber sprach der Projektreferent Teilhabe am Vereinssport Jörg Beil vom LSB mit ihrem BVN-Radio.
Sport virtuell mit Zoom am Bildschirm ist der Übungsleiter und die Übungsleiterin zu sehen. Eine gute Idee in Zeiten von Kontaktbeschränkung und Pandemie. Wer ist denn auf die Idee gekommen?
Naja, eigentlich haben wir da so ein bisschen abgeguckt bei den Kolleginnen und Kollegen der Integration im LSB. Die haben nämlich eine bunte Sportwoche gemacht für Menschen mit Migrationshintergrund und wir haben gesagt, Mensch, tolle Idee, lass uns das doch auch machen im Rahmen unseres Projekts Teilhabe am Vereinssport und lass uns eben eine inklusive Sportwoche machen mit der Zielgruppe hauptsächlich Menschen in den Einrichtungen der Behindertenhilfe.
Da gab's so interessante Sachen, Sport mit dem Kissen, Yoga auf dem Hocker, Karate, aber auch Tanz. Wie dürfen wir uns denn so etwas vorstellen, eine Sporteinheit virtuell?
Ja, das war natürlich gar nicht so einfach. Die Angebote müssen ja alle sehr niederschwellig sein, weil wir eben ja eine Zielgruppe haben, die sehr heterogen ist, also ganz viele verschiedene Menschen mit auch ganz vielen verschiedenen Behinderungsarten. Also wir haben Menschen mit geistigen Behinderungen, wir haben körperbehinderte Menschen, wir haben blinde Menschen, sodass wir gesagt haben, bitte macht eure Angebote so, dass am anderen Ende möglichst viele Menschen mitmachen können. Und das haben unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter wirklich toll umgesetzt und haben, egal welches Angebot war, ob es Tabata oder Karate oder Yoga war, immer darauf hingewiesen, macht so mit, wie ihr könnt, jeder in seinem Tempo. Und wenn ihr was nicht könnt, dann setzt einfach so lange aus und fangt wieder an, wenn ihr wieder einsteigen könnt, und haben das wirklich richtig toll umgesetzt.
Wie viele Angebote gab es denn insgesamt? Vielleicht noch ein paar Beispiele.
Das war eine Woche, also Montag bis Freitag, und wir hatten jeden Tag drei Angebote, eins am Morgen, eins am Mittag und eins am Nachmittag. Und es war wirklich sehr, sehr bunt gemischt, was ich ganz toll fand, auch für die Menschen in den Einrichtungen, weil sie ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren konnten. Das ging los mit Tabata, also das ist so Bewegung zu Musik. Dann hatten wir Karate tatsächlich ganz niederschwellig, so die ersten Übungen, die man da so machen kann. Dann hatten wir Yoga, dann hatten wir Fitness, ja, alle möglichen, auch sportartspezifischen Sachen. Tennis zum Beispiel, natürlich ohne Tennisschläger, weil wir ja nicht erwarten können, dass jeder so einen Schläger zu Hause hat oder in der Einrichtung hat, sodass einfach nur so diese Bewegungen ausgeführt worden sind. Da wurden ganz, ganz viele, ganz breite Bewegungsangebote gemacht und die wurden auch super angenommen.
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein fantastischer Aufschlag, sportiv in Zeiten der Pandemie. Wie kam es denn an bei dem Publikum und wie kam es an bei den LeiterInnen?
Also wir haben ganz viele tolle Rückmeldungen gekriegt aus den Einrichtungen der Behindertenhilfe in Niedersachsen, wo uns Menschen direkt nach der Einheit im Chat geschrieben haben und haben gesagt, was für ein tolles Angebot, super, endlich können wir uns wieder bewegen. Aber wir haben auch im Nachgang E-Mails bekommen, auch von den Einrichtungen selbst und von den Menschen, die da die Sporteinheiten machen und sagen, toll, dass ihr das gemacht habt, endlich können wir uns wieder bewegen und endlich haben wir auch wieder einen Termin, auf den wir uns freuen konnten. Und zum Teil haben sich die Leute, so wurde mir berichtet, in den Einrichtungen Tage vorher schon drauf gefreut, dass da eben was passiert, dass wieder Sport gemacht wird. Und insofern haben wir da wirklich sehr viele, sehr gute Rückmeldungen bekommen. Und auch die Übungsleiterinnen und Übungsleiter waren wirklich angetan. Das war ja auch ein ganz bunter Haufen. Manche, die schon ganz viel Erfahrung auch hatten im Umgang mit inklusiven Gruppen, aber andere auch, die das vielleicht zum ersten Mal gemacht haben. Aber fast alle, die da waren, haben gesagt, sie fanden das richtig gut, hatten richtig viel Spaß und können sich auch gut vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass sie das angeboten haben.
Nun ist ja manch einer, ich sag's aus eigener Erfahrung, in Zeiten der Pandemie, geht ja nun mittlerweile schon 14 Monate, vielleicht um des Leibes mitten schon ein kleines ist wenig runder geworden. Was für physische Anforderungen bedurfte es denn teilzunehmen? Sie sagen niederschwellig.
Ja, genau. Also wir haben uns vorgestellt, wen erreichen wir auf der anderen Seite und haben uns gedacht, wir haben von Menschen mit geistigen Behinderungen über mobilitätseingeschränkte Menschen, über blinde Menschen, über Menschen mit Spastiken. Also wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum an Menschen, die wir erreichen. Und so niederschwellig haben wir es dann angelegt, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst viele mitnehmen. Yoga im Sitzen zum Beispiel, ne, dass auch Menschen im Rollstuhl mitmachen können. Oder für blinde Menschen habe ich dann unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter auch gebeten, beschreibt eure Übung auch gut. Ne? Sagt nicht nur so und jetzt macht mal so, sondern beschreibt es auch, was ihr da macht. Und das war wirklich richtig gut umgesetzt, dass auch die Rückmeldung war, toll, hier konnten alle mitmachen, ganz viele verschiedene Menschen in allen Altersstufen. Und wir hatten ja auch Schulklassen zum Beispiel morgens in den Einheiten dabei. Es kam eigentlich immer die Rückmeldung, super, es konnten alle mitmachen. Zum Teil war dann sogar mal eine Ansage, beim nächsten Mal kann es ruhig noch ein bisschen flotter sein. Was ja auch ein guter Hinweis für uns ist, zu sagen, wir können vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen.
Und für die Leute, die mit der großen Schaufel Sport machen, also physisch gut drauf sind, gab es also auch was, dass es nicht irgendwie zu wenig fordernd war?
Ja, das war das Schöne an den Angeboten. Ich habe tatsächlich auch dann in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie gesagt, schaltet doch mal ein und sagt mir mal, wie ihr es fandet. Und da haben Freunde, Familie von mir mitgemacht und haben gesagt, du, richtig toll, sag mal Bescheid, wenn ihr das wieder macht. Ich würde da gerne wieder mitmachen, weil es einfach gut ist und jeder das eben auch in seinem Tempo machen kann. Wenn man sich überlegt, zum Beispiel Tabata, man sitzt auf einem Stuhl und die Übungsleiterin hat in dem Fall so Boxübungen in die Luft vorgemacht und hat gesagt, macht das so schnell, wie ihr das könnt. Und jemand, der richtig fit ist, macht eben dann 60 Stück pro Minute und jemand, der eben nicht so fit ist, macht dann nur 30 oder 20 oder 10 oder 1. Also insofern, das war das Schöne, dass wirklich da jeder das in seinem Tempo machen konnte.
Virtuell übermittelter Sport klingt nach digital, digital klingt nach Technik. Was bedurfte es denn an Equipment, an Ausstattung, um teilnehmen zu können?
Das ist natürlich ein Problem, Digitalisierung, auch in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, ganz spannendes Thema. Wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu machen. Wir haben es über die Videoplattform Zoom gemacht. Wenn man noch nie mit Zoom gearbeitet hat, muss man einmal am Anfang sich eine Software runterladen. Aber wir haben zum Glück auch eine Beschreibung in leichter Sprache gefunden, was ja auch nicht unwichtig ist für Menschen mit geistigen Behinderungen, dass sie das auch gut alleine hinbekommen konnten. Und da kam auch die Rückmeldung, alles wunderbar. Und dann haben wir wirklich nur einen Link gehabt, den haben wir verschickt, der musste angeklickt werden und dann war man eigentlich schon in dem Angebot und konnte direkt mitmachen.
Das richtete sich an Privatpersönlichkeiten draußen im Lande, aber Sie haben auch mit Einrichtungen kooperiert, die das Ganze dann zum Beispiel vielleicht auf einen Bildschirm gebracht haben und dann mit Abstand in vielleicht einem größeren Raum konnte dann doch irgendwie gemeinsam geturnt werden?
Genau, das war uns ganz wichtig. Wir wollten ja unbedingt auch die Menschen in den Einrichtungen der Behindertenhilfe erreichen. Das ist ja auch die Zielgruppe des Projekts Teilhabe am Vereinssport. Und das heißt, wir haben im Vorfeld das wirklich sehr ausführlich beworben, auch über die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege zum Beispiel, die das dann in die Einrichtung gegeben haben. Und da habe ich auch gehört, zum Beispiel Lebenshilfe Celle, die sich danach bei mir gemeldet haben, haben gesagt, ganz toll, wir haben hier einen Beamer aufgebaut bei uns in der Kantine und haben hier unsere Klienten und Klienten mit Abstand hingestellt oder hingesetzt und die haben dann mitgemacht, sodass wir dann auch Gruppen dabei hatten, die unsere Übung mitgemacht haben und das hat wohl auch richtig gut funktioniert.
Sowas gibt es ja nicht ganz umsonst. Für die Teilnehmenden gab es da einen Beitrag. Wer hat denn die Kosten getragen für dieses Unternehmen?
Also für die Teilnehmenden war es komplett kostenlos. Wir als Landessportbund Niedersachsen haben da die Kosten selbst getragen. Also meine Projektstelle wird von Aktion Mensch auch bezuschusst und da habe ich auch ein Budget für Veranstaltungen und musste dann auch natürlich im Vorfeld mich mit Aktion Mensch abstimmen, weil das ja im Vorfeld nicht absehbar war, dass die Pandemie kommt und dass es dann so ein Projekt geben wird. Und dann habe ich die gefragt, darf ich Geld dafür einsetzen? Und die haben gesagt, klar, wenn das dem Ziel dient, dass ihr Menschen mit und ohne Behinderung in Bewegung bringt, dann macht das gerne. Und das heißt, unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die die Angebote gemacht haben, haben von uns eine Übungsleiterinnenpauschale bekommen. Aber für die Teilnehmenden war es komplett kostenlos.
Sind denn diese tollen Angebote auch irgendwie weiterhin nutzbar? Zum Beispiel über YouTube, dass man sich das dann anschauen kann und mitmachen kann.
Ja, das war auch eine Überlegung, die wir natürlich hatten, aber nach Rücksprache mit unserem Justiziar haben wir dann nicht aufgezeichnet, weil das schwierig ist mit den Persönlichkeitsrechten und haben dann gesagt, die dabei sind, die sind dann in der Situation dabei, aber im Nachgang kann es dann so leider nicht mehr weiter genutzt werden.
Kurz zum Verständnis, es wäre ja eigentlich wohl nur der oder die Übungsleiter aufgezeichnet worden. Hätte man da nicht sagen können, okay, jeder gibt seine Einverständniserklärung und dann können wir dieses YouTube-Video weiterhin nutzen?
Ja, das wäre wahrscheinlich sogar möglich gewesen. Das war nur dann relativ kurzfristig alles und wir haben gesagt, lass uns erstmal auf die sichere Seite gehen und das nicht machen. Wir haben jetzt ja noch wieder ein bisschen Zeit und wenn wir in die Zukunft gucken, dann ist das bestimmt auch nochmal eine Möglichkeit, die wir auf jeden Fall auch noch auf dem Zettel haben, zu sagen, lasst uns gucken, in welcher Form auch immer wir das dann aufnehmen können. Und wenn es nicht YouTube ist, dann kann es ja vielleicht einfach in der Cloud gespeichert werden, sodass nicht jeder oder jede darauf zugreifen kann, sodass wir da ganz sicher sind, dass auch unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter da auf der sicheren Seite sind und nicht irgendwo dann auftauchen, wo sie eventuell nicht auftauchen möchten.
Das Wort Zukunft, das stimmt optimistisch. Es geht nämlich in irgendeiner Weise weiter, hat man beim Landessportbund beschlossen. Weil der Erfolg gibt ja auch recht.
Genau, wir haben jetzt gerade uns nochmal zusammengesetzt mit den Übungsleitenden und ich habe die gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass wir das weitermachen? Weil das wäre ja fatal, sowas anzufangen, eine Woche voller Spaß, voller Sport, voller Bewegung und dann zu sagen, so, das war's jetzt und dann ist es wieder auf Null alles. Nee, genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja auch nachhaltige Angebote machen. Und haben ganz viele Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die gesagt haben, ich bin sofort wieder mit dabei, meinetwegen können wir morgen wieder loslegen. Das freut mich natürlich und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir brauchen ein bisschen Vorlauf, um das auch wieder zu bewerben. Aber am 5.5., das ist ja auch symbolträchtig, weil das ja der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist, am 5.5. morgens um 10 Uhr legen wir wieder los mit den Angeboten und 2 Angebote pro Woche wollen wir dann dauerhaft weiterhin anbieten.
Wenn jetzt da draußen Übungsleitende sind, die sagen, Mensch, ich habe doch selbst auch noch was auf der Pfanne, was wir gemeinsam anbieten könnten mit dem Landessportbund, wären die willkommen und gibt es bei Ihnen auch noch die Idee, Mensch, wir könnten das Ganze ja dann doch vielleicht sogar noch ein bisschen ausweiten. Überlegungen in der Hinsicht?
Also jeder, der Übungsleiterin, Übungsleiter ist und Lust hat mitzumachen, kann sich jederzeit bei mir melden. Wir sind ja lieber zu viele als zu wenig. Und klar, also jetzt haben wir den Aufschlag gemacht und dann ist natürlich die Idee auch zu sagen, wie gehen wir da in Zukunft weiter mit um. Jetzt haben wir erstmal gesagt, lass uns bis zu den Sommerferien planen, auch so ein bisschen gucken, wie sich die Pandemie entwickelt. Aber jede kann dabei sein und kann einen Beitrag leisten.
Dann fragen wir doch mal, was haben denn die Übungsleitenden, was haben denn vielleicht auch Vereine Und was hat der Landessportbund von so einer Aktion für die Menschen, die da draußen im Lande mitturnen, sportiv sind? Da ist der Sinn ja sofort klar. Fitter, besser, schöner und fröhlicher.
Ja, erstens das und zweitens haben wir uns ja nun auch das Thema Inklusion auf die Fahnen geschrieben und wollen eben auch Menschen in den Einrichtungen der Behindertenhilfe erreichen und probieren, oder das war ja eigentlich das ursprüngliche Ziel des Projekts Teilhabe am Vereinssport, die Menschen aus den Einrichtungen der Behindertenhilfe in die Sportvereine zu bekommen. Eben auch, um Inklusion zu Ende zu denken und zu sagen, wenn wir wirklich von Teilhabe sprechen, dann müssen wir eben auch darüber sprechen, dass die Menschen aus den Einrichtungen der Behindertenhilfe in die Regelsportvereine gehen und nicht zwingend nur in die Behindertensportvereine, sondern zu sagen, wir wollen sie ja auch in die Mitte der Gesellschaft holen. Und da sind unsere Sportvereine natürlich absolut geeignet dafür, auch diesen Schritt zu machen. Und ganz viele Vereine, und das ist auch der Eindruck, und das zeigt sich jetzt ja auch, dadurch, dass wir so viele Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben, die mitmachen, zeigt sich einfach, dass unsere Vereine bereit sind, dass sie da Lust zu haben und dass sie das auch gut hinbekommen.
Wenn denn eines Tages die Pandemie vorbei ist, da gibt es ja manche Leute, die sagen, hey, in der Zeit haben wir so viele bestimmte Dinge, Verfahrensweisen eingeübt, auch mit der Digitalisierung. Wenn die Pandemie vorbei ist, dann muss das ja mit der Digitalisierung noch nicht vorbei sein, zumal ja auch Vorteile dabei sind. In einem Flächenland wie Niedersachsen, da ist vielleicht die berühmte Oma Mäumer aus Hinterposemuckel nicht so leicht mit dem Bus in den Verein gekommen. Die kann aber trotzdem jetzt aktiv sein vor dem Bildschirm und vielleicht mit Ihrer Nachbarin. Ist das auch eine Perspektive für die Zukunft?
Würde ich schon sagen, ja. Also unser Hauptziel sollte es, glaube ich, weiterhin sein, auch die Menschen aus den Einrichtungen in die Vereine zu bekommen. Aber das wird uns natürlich, Sie haben es gesagt, Flächenland Niedersachsen nicht überall gelingen. Und dann, finde ich, es ist ein super Zusatzangebot. Also, dass wir sagen, wir fahren auf jeden Fall zweigleisig. Ziel Nummer eins muss es auch weiterhin sein, hoffentlich dann nach der Pandemie Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen und zusammen Sport zu machen. Aber da, wo es uns nicht gelingt, wo es auch aus Mobilitätsgründen vielleicht funktioniert, da kann ich mir das super dann als Zusatzangebot auch vorstellen.
Sie hatten gerade das Wort Einrichtungen nochmal erwähnt, aber Sie sagen ausdrücklich inklusiv, das heißt also Menschen draußen im Lande mit und ohne Behinderung in ihrer Privatwohnung, aber auch in Einrichtungen, richtig?
Absolut. Also jede, der die möchte, ist eingeladen mitzumachen. Da schließen wir natürlich niemanden aus. Das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig, wenn wir von Inklusion sprechen und dann sagen, es dürfen aber nur folgende Menschen mitmachen. Nein, also das ist ganz breit angelegt. Alle, die mitmachen wollen, können das gerne tun.
Vielen Dank, das BVN-Radio. Danke für das Gespräch, Herr Bay.
Mehr Infos zu dem Thema Stream den Sport gibt's beim Landessportbund Niedersachsen LSB und dort bei Jag Beil. Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg-10 in 30169 Hannover. Telefonnummer 0511-1268-273. E-Mail jbeil@lsb-niedersachsen.de. Seit diesem Jahr wollen wir vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen Ihre Stimme hören. Wir lassen Sie zu Wort kommen, ungefiltert. Oder, um es mal salopp zu sagen, du bist gefragt, sag, was du denkst, in 90 Sekunden. Es sind deine 1,30, also deins 30.
Heute Rosel Kohlmeier, Vorsitzende des Regionalvereins Hannover im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen.
Gedanken zum Ehrenamt. Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. So fängt ein Gedicht an, ich glaube, es ist von Wilhelm Busch. Wenn man mit so einer Einstellung lebt und agieren will, ich glaube, dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ehrenamt ist mehr als nur kostenlos und freiwillig Zeit und Kraft zur Verfügung zu stellen. Ich mache meine ehrenamtliche Tätigkeit gern, weil ich selbst dabei profitieren kann. Menschen, die mir gegenüber stehen oder sitzen, den gebe ich Informationen weiter, die ich vorher erst selber haben musste. Ich habe also erstmal die Informationen, die ich weitergeben kann, aus erster Hand. Ich habe Ideen, die ich verwirklichen kann mit anderen zusammen. Ich habe Projekte, die ich verwirklichen kann mit anderen zusammen. Ich habe Möglichkeiten, all das, was ich alleine gar nicht schaffen kann, mit anderen gemeinsam zu machen. Und ich finde, das ist eine tolle Voraussetzung, um nicht nur für sich selbst zufrieden zu sein, sondern auch für andere was zu schaffen.
Wenn Sie gerne auch einmal im BVN-Radio zu Wort kommen wollen, sehr gut. Wenn Sie von sich hören lassen, mehr Infos erhalten Sie über podcast@blindenverband.de oder beim BVN unter Hannover 0511 51040.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.